Hör mal Europa. Berliner Gespräche über Zukunft. Ein Podcast der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Von und mit Macherinnen und Machern aus Berlin. Mit Blick auf die laufende Diskussion zur Zukunft Europas und 2 Jahren Pandemie. Unsere Podcast-Gäste blicken zurück, aber vor allem voraus, zeigen Initiative, haben eine Meinung und Ideen. Sie beweisen Mut und Verantwortungsbewusstsein und wollen die Zukunft mitgestalten. Lassen Sie sich inspirieren und motivieren. Gestalten auch Sie Europas Zukunft mit. Moderation von und mit Max Tenius. Er ist einer von Europas führenden Futurologen mit einem Fokus auf Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Handel.
Europa hört zu. Heute mit Dr. Hanna Neumann. Mitglied des Europaparlaments für Bündnis 90 Die Grünen und Europaabgeordnete für die Fraktion der Grünen EFA der Europäischen Freien Allianz. Dr. Peter Felling, hausärztlicher Internist, Pneumologe, Tauchmediziner, ehemals mitwirkender Impfarzt im großen MVZ und eines der ersten Berliner Impfzentren, an deren Aufbau er mitwirkte. Arzt des Corona-Hausbesuchsdienstes von der Kassenärztlichen Vereinigung. Professor Dr. Tanja Singer, Psychologin und soziale Neurowissenschaftlerin, Leiterin des Labors für soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin. Verantwortlich für das COV-Social-Projekt, ein Forschungsprojekt zum emotionalen Befinden und Verhalten während der Corona-Krise. Hör mal, Europa. Dr. Hanna Neumann ist Europaabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie befasst sich als Mitglied des Europaparlaments unter anderem mit den Themen Menschenrechten, Außen- und Sicherheitspolitik. Ihren Doktor hat sie in Politik, Friedens- und Konfliktforschung gemacht. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Dr. Hanna Neumann.
Guten Tag.
Corona ist ja für uns alle zunächst mal eine Gesundheitskrise, die wir jetzt durch die Pandemie erlebt haben. Und auch die Einschränkungen im Alltag sind uns ja allen noch vor Augen. Jetzt gibt es aber doch auch manche Machthaber und Machthaberinnen, die das tatsächlich global als politisches Instrument gegen Menschenrechte einsetzen. Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Können Sie uns dazu mal ein bisschen was erzählen, bitte?
Grundsätzlich haben Sie recht. Corona war erstmal eine Gesundheitskrise und um dieser Gesundheitskrise irgendwie beizukommen, mussten in allen Ländern Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Das ist eine Debatte, die kennen wir ja auch hier aus Deutschland. Also beispielsweise das Recht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und das auch in großen Gruppen zu tun. Da gab es ja auch bei uns gerade am Anfang, als die Pandemie so stark war, diese Debatte, darf man das mit Maske, darf man das ohne Maske, wie viele Leute sollten das sein? Und es ist immer so ein Abwägen gewesen und ist es ja bis heute zwischen den Freiheitsrechten, den individuellen und den politischen Freiheitsrechten und dem Gesundheitszustand. Ich finde, bei uns in Deutschland, weil wir sind ja ein Rechtsstaat und es gibt parlamentarische Beschlüsse und man hat ja eigentlich immer versucht, auch diese Einschränkungen sehr zeitlich zu begrenzen, ist uns das ganz gut gelungen. Es gab aber andere Länder, da ist gleich in den ersten Wochen haben wir festgestellt, dass zum Beispiel Journalistinnen, die einfach nur in China darüber berichtet haben, dass es dieses Virus gibt und dass es einen Ausbruch gibt, dass die auf einmal verschwunden sind. Oder dass Ausgangssperren ganz pauschal über ganze Länder verteilt wurden. Oder dass einzelne Personen aus den Gefängnissen entlassen wurden, weil man da sehr, sehr eng, sehr, sehr viele Menschen auf einem Fleck hat. Aber da vor allem die Kriminellen, die Diebstähle, Morde oder sowas begangen haben, entlassen wurden, aber politisch Gefangene, die nur ihre Meinung geäußert haben und deswegen in den Ländern im Gefängnis saßen, nicht entlassen wurden. Mir ging es so in den ersten Wochen und Monaten irgendwie so, dass man überall gemerkt hat auf der Welt, es gibt diese Einschränkung von Freiheitsrechte, teilweise kleine, teilweise sehr massive. Und uns fast so ein bisschen der Überblick verloren gegangen ist, was wird denn jetzt hier alles wegen was eingestellt und in welchem Zeitrahmen? Und da zunehmend der Eindruck entstand, und das hat sich leider über die Zeit auch verfestigt, dass da einige Machthaber doch die Pandemie missbrauchen um Freiheitsrechte sehr, sehr unverhältnismäßig oder nur für gewisse Gruppen einzuschränken. Vielleicht ein Beispiel und dann übergebe ich gerne wieder.
Nein, gerne. Sie dürfen auch gerne weiterreden. Das klingt sehr spannend, was Sie erzählen. Also insofern, ich lausche ganz gebannt.
Also in der Türkei gab es zum Beispiel Versammlungsverbote.
Ja.
Und auf einmal durften sich gerade in den kurdischen Regionen die Menschen noch nicht mehr in Digitalveranstaltungen versammeln. Also da wurden Digitalveranstaltungen verboten. Und das hat ja nun einfach gar nichts mehr mit Corona-Prävention zu tun. Und auf solche Dinge muss man wahnsinnig aufpassen, gerade in so einer sensiblen Situation, wo es eben auch begründete Einschränkungen geben kann.
Also ich muss ja sagen, ich finde das gar nicht so einfach. Das Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, das ist ja sehr offensichtlich, weil bei Digitalveranstaltungen macht es natürlich keinen Sinn. Aber ich erinnere mich ja, dass wir auch hier in Deutschland sehr, sehr viel Diskussionen, Anwälte haben sich zu Wort gemeldet, die sich überall beschwert haben auf allen sozialen Medien, dass hier Grundrechte untergraben werden. Wo zieht man denn da in dieser Grauzone das Gut oder Böse? Böse, das stelle ich mir manchmal gar nicht so einfach vor, denn es lässt sich ja doch vieles auch begründen, vieles herleiten, aber vieles ist dann vielleicht auch übers Ziel hinaus. Kann man das irgendwie monitoren oder kann man da Parameter grundsätzlich für festlegen?
Das Wort Monitor ist erstmal ein sehr spannendes, weil das ist tatsächlich auf meine Initiative bei uns in der Europäischen Union haben wir das geschafft, dass wir einen Covid-Monitor, kann man auch googeln, kann man sich angucken, erstellen, in dem das erste Ziel war, überhaupt mal zu dokumentieren, Land für Land, welche Einschränkungen von Freiheitsrechten begründet mit der Corona-Pandemie gab es denn über die Zeit.
Mhm.
Und wenn man das mal dokumentiert, welche gab es denn? Dann kann man sich da zwei Dinge anschauen. Das eine ist die Frage, und darum ging es mir damals, als wir alle noch die Hoffnung hatten, dass das in 3 oder 6 Monaten erledigt ist, sicherzustellen, dass diese Einschränkungen dann, wenn die Pandemie vorbei ist, auch wirklich wieder zurückgenommen werden.
Ah, ja.
Also, dass sich nicht sowas einschleicht, wie wir schränken das jetzt ein und dann haben wir mal vergessen, dass wir es wegen der Pandemie eingeschränkt haben und dann bleibt das so.
Mhm.
Und das ist der erste Punkt, der, finde ich, auch für Deutschland relevant ist. Also gibt es eine zeitliche Begrenzung der Freiheitseinschränkung. Entweder wir machen das für 3 Monate und dann muss das verlängert werden. Oder wir machen das, solange die Inzidenz so und so hoch ist und dann geht das weg. Also dass das wirklich direkt an die Pandemie gebunden bleibt und sich nicht einschleicht, dass diese Freiheitseinschränkung darüber hinaus besteht. Das ist der erste Punkt.
Ja.
Der zweite Punkt, und das gelingt uns auch mit dem Monitor, uns eben weltweit einzuschauen, ist mal die Frage zu stellen, ist das proportional? Wir sind ja alle zum ersten Mal in so einer Pandemie, deswegen ist das natürlich auch eine Lernerfahrung. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man sagt, okay, also man hat das Problem, dann probiert man diese Freiheitseinschränkung und dann guckt man, hilft die oder hilft die nicht? Ist das proportional? Also ist die Freiheitseinschränkung proportional?
Mhm.
Und passt die auch in dem, was sie einschränkt, zu der Herausforderung für die Pandemie? Das Beispiel hier, ne, können wir wieder auf das türkische Beispiel zurückgehen.
Mhm,
also, wenn wir so eine Pandemie-Hochphase haben, ist wahrscheinlich Demonstrieren in großen Massen ohne Maske keine gute Idee. Das lässt sich dann ja zunehmend auch medizinisch irgendwie feststellen. Demonstration online einzuschränken, hat aber nichts damit zu tun, ist also nicht proportional. Und das muss man sich natürlich Fall für Fall angucken. Und damit dieses Fall für Fall angucken auch zu was hilft, und das ist der dritte Punkt, der wichtig ist, der in Deutschland eben sehr gut funktioniert und in anderen Ländern nicht besonders gut funktioniert, ist, es gibt ja demokratische Verfahren und Beschlüsse, mit denen all das passieren muss.
Mhm.
Und es gibt immer die Möglichkeit, auch bei uns vor Gerichte zu gehen und was auch vor Gerichten einzuklagen. Und da gab es ja durchaus auch in Deutschland Gerichtsurteile, die in manchen Fällen gesagt haben, das war berechtigt, und in anderen aber auch sagen, das war nicht unberechtigt.
Mhm.
Und ich finde das noch nicht mal schlimm oder verwerflich, sondern eigentlich ein Zeichen der Stärke unserer Demokratie, wenn es Gerichtsurteile gibt, die sagen, liebe Politiker, ihr habt in dieser Hochphase der Pandemie erstmal versucht, ne, das so gut wie möglich zu managen, aber hier seid ihr zu weit gegangen und dann wird das zurückgenommen.
Mhm.
Wir haben das Problem, dass wir das in vielen anderen Ländern nicht haben. Auf den Philippinen zum Beispiel, da gab es 120.000 Menschen, die wegen Verletzung der Quarantäneregeln, und zwar nicht, weil sie Covid-positiv rausgegangen sind, sondern es gab dann ziemlich einen harten Lockdown komplett, einfach mal im Gefängnis festgesetzt wurden.
Oh.
Das müsste man sich mal in Deutschland vorstellen. Das meine ich mit Proportionalität. Und wenn man sich das dann im Vergleich angucken kann global, dann merkt man ja schon auch ein bisschen, wer schießt da übers Ziel hinaus und sollte deswegen auch korrigieren. Wo gelingt das relativ gut? Und das ist natürlich auch ein Datenschatz dann jetzt, weil ich befürchte, es wird nicht die letzte Pandemie sein, aus dem wir auch lernen können. Genau, was sind denn angemessene Verfahren, aber auch angemessene Freiheitseinschränkungen in so einer Pandemiesituation und was ist einfach ein Missbrauch für autoritäre Zwecke?
Ja, ich meine, um einen Missbrauch hier umzusetzen, war es natürlich ideal, weil noch niemand eine solche Pandemie hatte in den letzten Jahren. Da konnte man natürlich jetzt einfach mal schön sagen, das machen wir jetzt so. Und es gab ja auch einige Staaten, die dann, zumindest kam mir das so vor, wenn man dann gesagt hat, hier, ihr macht da unverhältnismäßige Maßnahmen, dass die dann auch gesagt haben, das ist Fake News, das machen wir gar nicht. Also auch so etwas kam ja daraus. Wie geht man denn innerhalb von Europa mit Politikerinnen und Politikern in einer solchen Krisensituation um, die solche Pandemien für das Erreichen ihrer eigenen Ziele missbrauchen? Ich meine, wir sind ja nun Demokratien, da haben wir natürlich eine gewisse Rechtsstaatlichkeit. Aber gibt es darüber hinaus auch Möglichkeiten, auch anderen Ländern dort Maßnahmen vorzulegen, dass man hier gegen solches politisches Handeln vorgehen kann?
Ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Meinen Sie, wie wir als europäische Länder mit Ländern außerhalb Europas umgehen oder wie wir mit uns untereinander quasi umgehen?
Sowohl als auch wäre sehr interessant.
Also was die Länder außerhalb der Europäischen Union angehen, da, und das ist immer der erste Versuch, kann man erstmal mit erklären. Und mit darauf hinweisen, was auch die problematischen Entwicklungen sein anfangen. Nur wenn unsere Bürger uns Politikerinnen vertrauen, dass a, diese Impfungen nicht gefährlich sind und b, diese Impfungen wirklich helfen, um aus einer Pandemie rauszukommen, dann sind sie bereit, sich impfen zu lassen. Und deswegen sind in Ländern, wo ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Regierungen besteht, weil man in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, dass die nur Eigeninteressen verfolgen, weil man sich von denen unterdrückt fühlt, weil es keine Meinungsfreiheit gibt, weil Journalismus sehr begrenzt wird, ist es viel schwerer, die Menschen dazu zu kriegen, sich zu impfen, oder ist es viel schwerer, die Menschen dazu zu bekommen, eine Maske zu tragen, ist es viel schwerer, die Menschen dazu zu bekommen, sich an diese eigentlich überlebenswichtigen Regeln zu halten. Und hier auch das Gespräch zu suchen und ein Verständnis dafür zu schaffen. Wir hatten, und das ist ganz interessant, vor allem in Südosteuropa, da haben Roma, also Angehörige der Roma-Minderheit, die Roma-Community, die haben in der Vergangenheit mit der Staatsgewalt sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also da gab es ja so eine Geschichten wie Zwangssterilisierung. Also dass Frauen zwangssterilisiert wurden, dass sie keine Kinder mehr bekommen, weil man ein Stück weit diese Roma-Community dort ausrotten wollte. Dass man die Erfahrung gemacht hat, dass einem Kinder weggenommen werden, wenn man sich an staatliche Behörden wendet. Und deswegen ist da so ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden. Und deswegen haben die sich, und das kann man ja nachvollziehen, ne, bei dieser Erfahrung, als dann hieß, so, ihr sollt jetzt hier alle kommen und euch impfen lassen, war deren erste Reaktion, nee, machen wir garantiert nicht. Wer weiß, welche Krankheit die uns damit geben oder was die da mit uns machen.
Klar.
Und da braucht es jetzt wirklich ganz viel, ganz sensible, vertrauensbildende Arbeit, dass die bereit sind, sich dafür zu öffnen und sich impfen zu lassen. Und das sind so diese Effekte, die man eben hat, wenn man als Demokratie nicht funktioniert und nicht das Vertrauen der Bevölkerung hat. Und das sind so diese ersten Gespräche, die wir suchen. Wenn wir jetzt aber mal in die Drittstaaten gucken, dann haben wir natürlich Herrscher, die das sehr, sehr gerne missbrauchen, diese Corona-Pandemie, um Meinungsfreiheit einzuschränken, ne? Um Leute zu Hause einzusperren, um gewisse Leute auch zu verhaften, um auch sowas wie Demonstrationen, Streiks, ArbeitnehmerInnenrechte einzuschränken. Und da muss man dann, so wie wir das in der klassischen Menschenarbeit machen, auch einfach ein bisschen die Daumenschrauben andrehen. Also sagen, Leute, hört mal zu. Erstens, wir sehen das. Zweitens, wir finden das nicht okay. Und drittens, wenn ihr da nicht mit aufhört, dann hat das gewisse Konsequenzen.
Und ich glaube, dass dieser Monitor, den Sie zu Anfang erwähnten, da ein wunderbares Tool für ist, weil er schafft uns natürlich eine gewisse Übersicht und überhaupt eine Vergleichbarkeit. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Was wäre denn Ihre Botschaft an Europa, was wir hieraus jetzt lernen können, womit wir einen Vorteil für die nächsten Jahre, wir werden ja vielleicht Pandemien bekommen, vielleicht auch noch Klimathemen. Wie gehen wir mit solchen Situationen zukünftig um? Wo können wir da in Europa etwas lernen?
Also erstens, unsere Demokratien sind ein riesiger Schatz, weil grundsätzlich es so ist, dass Bürgerinnen, denen, die gerade dann jetzt eben temporär die Macht innehaben, vertrauen, dass sie das schon richtig machen. Und wir müssen uns darum kümmern, dass uns dieser Schatz erhalten bleibt. Das Zweite ist, und das ist vielleicht auch eine ganz, ganz große Lehre, no sugarcoating. Also es hilft halt nichts, irgendwie Dinge schöner anzumalen, als sie sind, oder Wahrheiten nicht auszusprechen, weil sie jemandem wehtun könnten, sondern Transparenz ist wirklich der Schlüssel für Vertrauen. Mhm. Ich erinnere mich an diese Debatte am Anfang, ne, helfen Masken oder helfen Masken nicht? Und man hatte keine Masken, deswegen hat man erzählt, Masken helfen nicht. Dann haben wir festgestellt, oh shit, jetzt wird's richtig schlimm, jetzt müssen doch alle Masken tragen. Und die Leute kamen sich so ein bisschen für dumm verkauft vor. Und genau sowas darf halt nicht passieren. Und da muss man sagen, Leute, Masken helfen, deswegen müssen wir uns jetzt kümmern, dass wir ganz schnell welche kriegen. Wir haben das nicht kommen sehen, deswegen haben wir jetzt keine. Ja, das ist so der Satz, den man sich wünscht, der Vertrauen bildet. Also wirklich Transparenz und Vertrauensbildung ist super, super, super wichtig. Und dann wirklich Appell an den gesunden Menschenverstand. Und manchmal muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen, wie ich es jetzt hinten raus bei der Impfpflicht sehe. Und gleichzeitig ist eben ein funktionierender Rechtsstaat auch in dem Fall ein Schatz, weil gerade in so neuen Situationen, und wir werden das jetzt im Bereich von Klimamaßnahmen auch sehen, es muss sehr schnell erstmal Dinge passieren, damit man so eine Gefahr abwendet. Aber es ist wichtig, dass man danach auch unabhängig sich angeschaut wird, war das jetzt okay oder war das nicht okay und was lernen wir daraus für die Zukunft und was können wir uns für Regeln, für Verfahren und so weiter und so fort für die Zukunft geben, in den Fällen, wo wir es jetzt beim ersten Mal nicht richtig gemacht haben. Also das auch als lernendes System zu begreifen, aber dass es auch okay ist, dass es ein lernendes System ist. Also wie soll denn jemand in der Politik an Tag 1 von der Pandemie, die noch nie da war, wissen, wie man da jetzt gut durchkommt? Natürlich ist das ein lernendes System. Und das einfach als eine Chance zu begreifen, zu lernen und nicht als sozusagen eine Grundkritik, ihr wisst es ja auch nicht besser.
Richtig.
Für mich sind das so die Kernlehren für uns selber und für die Welt da draußen. Man muss wirklich, und das ist uns mit dem Monitor jetzt erstmal deskriptiv gelungen, echt auf die Finger gucken, wofür sowas alles missbraucht wird. Und dann aber auch schaffen, politisch den Druck aufzubauen, dass das wieder zurückgedreht wird. Und auch das werden wir jetzt lernen müssen, wie wir das am besten hinkriegen, weil wir sind leider noch nicht da, dass die Pandemie vorbei ist und wir fordern können, dass alles verschwindet an Maßnahmen.
Also genau hinschauen, Transparenz und Vertrauen, das finde ich ganz wichtig, hilft uns in Europa mutmaßlich weiter zukünftig mit solchen Themen umzugehen. Liebe Frau Dr. Neumann, vielen Dank für Ihre Einblicke in dieses sehr, sehr spannende Thema. Ich glaube oder befürchte, es wird nicht das letzte Mal sein, dass uns so etwas bevorsteht. Und umso besser, wenn wir dann das nächste Mal gut vorbereitet sind. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch ein kleines Spiel miteinander.
Machen wir.
Ich lese Ihnen jetzt mal zwei Gesetze vor. So, und da geht es darum, dass Sie mal versuchen zu erkennen, ist das ein landesweites Gesetz oder ist das ein Gesetz, was über die gesamte EU gilt? Was tun bei der Frage nach einer Schwangerschaft im Bewerbungsgespräch? Eine solche Frage ist unzulässig und muss nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden. Ist das ein EU-Gesetz oder ist das ein Bundesgesetz?
Das ist die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU, glaube ich. Egal, ob das jetzt die richtige oder die falsche Antwort ist, ist das super spannend, weil die nämlich damals viel weitgehender war, als es die deutsche Gesetzgebung war und uns beispielsweise bei Angleichung der privaten Krankenversicherungsbeiträge zwischen Männern und Frauen sehr, sehr weit vorangebracht hat. Insofern glaube ich, dass auch das da reingehört.
Ja, jetzt bin ich nicht ganz sicher. Das kann durchaus sein, weil tendenziell ist das hier tatsächlich von der Bundesregierung beschlossen, und zwar im sogenannten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG.
Aber das haben wir ja nur, weil es die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU gibt, die Deutschland gezwungen hat, das Ding zu schreiben.
Sehen Sie, und deshalb macht es mir so großen Spaß, mit Menschen zu reden, die etwas von Gesetzen verstehen und nicht nur der Moderator, der das hier abliest. Vielen Dank für diese Aufklärung. Also,
vielleicht,
wir haben etwas gelernt.
Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, dass das so ist.
Ich gehe auch davon aus, dass das so ist. Aber ich finde es immer noch wieder spannend, dass überhaupt solche Fragen heute noch debattiert werden müssen. Und ich war auch sehr interessiert darüber, dass es im Moment sehr viele Unternehmen gibt, die ganz bewusst auch schwangere Menschen einstellen. Und das auch im Bewerbungsgespräch auch schon deutlich zu erkennen war, dass diese schwanger sind. Und da scheint sich also auch etwas zu wandeln. Möglicherweise hat das auch etwas mit dem Fachkräftemangel zu tun, dass Menschen hier neue Wege gehen. Das wäre ja schön.
Das wäre es in der Tat.
Jetzt habe ich noch eins für Sie, da bin ich mal gespannt, ob Sie das wieder auf eine Direktive oder auf ein Land oder auf ein Gesetz bringen werden. Ich finde das spannend, das macht Spaß, sich mit Ihnen darüber zu unterhalten. Also, nächstes Gesetz. Online gekauft, in echt gefällt es nicht. Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen ermöglicht Verbrauchern den Widerruf des Vertrages ohne Angaben von Gründen binnen 14 Tagen. Machen wir das EU-weit oder ist das ein Bundesgesetz?
Ich glaube, wir machen das EU-weit. Aber da habe ich weniger Ahnung.
Richtig, und da
als eben.
Das macht gar nichts, weil Sie liegen hundertprozentig richtig mit der Verbraucherrechte-Richtlinie von 2011. Nämlich wurden EU-weit einheitliche Informationspflichten gegenüber Verbrauchern im Fernabsatz, also bei allen Käufen im Internet und außerhalb der Geschäftsräume geschlossenen Verträgen, mit einem einheitlichen Widerrufsrecht versehen. So, und das schützt den Verbraucher hier, also europaweit. Aber hier haben wir auch das Wort Richtlinie dabei.
Genau, da haben wir das Wort Richtlinie dabei. Aber also das Spannende ist, und das muss, also deswegen war ich mir relativ sicher, weil wir ja zunehmend einen europäischen Markt haben und ich ja als Konsumentin genauso in Frankreich oder in den Niederlanden bestellen kann. Und wenn da überall andere Regeln gelten, dann wird man ja bescheuert.
Das stimmt. Und jetzt bin ich gespannt, wann wir auch Richtlinien für Pandemien bekommen. Das würde dann auch nochmal spannend werden, glaube ich.
Nee, aber haben wir ja auch angefangen. Also zum Beispiel jetzt der Covid-Pass. Und dass man dieses Zertifikat überall in der EU zeigen kann, dass man deswegen nicht mehr testen muss, wenn man von einem Mitgliedstaat zum anderen geht. Das ist ja genau diese sukzessiven Aufbau wieder. Also es gab ja diese Grenzen, jedes Land hat gemacht, was es wollte. Und dann hat man gesagt, oh, das geht aber gar nicht. Man sehe die langen Lastwagenketten in Polen und bei uns die leeren Regale. Und deswegen hat man sich hingesetzt und gesagt, nee, wir müssen das als EU machen und hat das Stück für Stück auch so als EU entwickelt. Also wir sind ja gerade auf dem Weg dahin, beziehungsweise schon ziemlich weit da.
Das war übrigens eins der Themen, die mich wahnsinnig fasziniert haben während der Pandemie, dass das so schnell ging, von der Ankündigung bis zur Umsetzung, dass man das tatsächlich anwenden konnte. Das war, gefühlt waren das anderthalb Monate oder so etwas. Also das fand ich faszinierend.
Ja, das war gut.
Also da muss ich sagen, da hilft uns Europa doch an vielen Punkten weiter. Und Sie haben uns heute auf jeden Fall weitergeholfen darin, nicht nur, dass wir Richtlinien von Gesetzen unterscheiden können, sondern dass wir auch ja das Thema Pandemie auf eine völlig neue Art und Weise betrachtet haben und auch die Gefahren, die von so einer Pandemie über die Gesundheit hinaus ausgehen. Ich fand das super spannend und bin Ihnen unglaublich dankbar, weil Sie haben mich so unendlich viel schlauer gemacht heute. Und ich werde da in Zukunft eine ganze Menge mehr drauf achten. Dankeschön.
Und ich hatte viel Spaß dabei. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse.
Hör mal Europa. Mit Dr. Peter Felling sprechen wir heute. Als hausärztlicher Internist im großen MVZ, dem Medizinischen Versorgungszentrum, war er mitwirkender Impfarzt der Berliner Impfzentren, an deren Aufbau er mitwirkte und als Teil des Corona-Hausbesuchsdienstes von der Kassenärztlichen Vereinigung von der Stunde Null an mit Einblick dafür gesorgt hat, dass wir, ja, alle geimpft werden. Einblick in die Herausforderung, vor die wir alle, Politiker, Forscher, Journalisten, Patienten, Impfende, aber auch Impfgegner gestellt wurden. Und das im Zuge einer völlig neuen Situation von Corona. Er kann nachvollziehen und beschreiben, wie die Forschung des Impfstoffs bis zur jeweiligen Zulassung im Zusammenwirken von Pharmaunternehmen, Politik, Medien und Impfdebatte bei der Bevölkerung ein lehrreicher Prozess für alle Beteiligten war. Lieber Dr. Peter Felling, herzlich willkommen bei Hör mal Europa.
Vielen Dank für die Begrüßung.
Ich habe sofort die allerwichtigste Frage für mich, nämlich was haben wir aus dieser Pandemie in Bezug auf das Thema oder durch das Impfen gelernt?
Wir haben gelernt, mit was völlig Neuem richtig umzugehen und die europäische Lösung anzustreben und sogar zu schaffen. Das war für mich das Besondere, denn das kann man nicht in einem Zimmer alleine lösen.
Das kann man tatsächlich, glaube ich, nicht. Aber was war denn die größte Herausforderung beim Impfen? Also wir haben ja nicht nur eine völlig neue Situation mit der Pandemie, wir haben einen völlig neuen Impfstoff, wir haben irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben in den letzten Jahren etwas völlig Neues erlebt und das europaweit?
Ja, die erste Frage war ja, kann es überhaupt einen Impfstoff geben? Die wurde ja positiv beantwortet und dann sehr schnell im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen der neue Impfstoff entwickelt. Und dann kam die nächste Aufgabe, den auch noch in 80% der zu Impfenden zu bekommen. Das ist ja eine Aufgabe, die wir noch nie gelöst hatten vorher. Insofern gab es eine ganze Menge schrittweise zu lösende Aufgaben, die aber im Endeffekt bis auf die 80% fast alle geklappt haben.
Aber wie konnte denn dieser Impfstoff überhaupt so schnell entwickelt werden? Es sind ja alle immer davon ausgegangen, so ein Impfstoff, normalerweise brauchen wir 10 Jahre, und auf einmal macht das Schnips und er ist da. Da sind doch auch viele Menschen, glaube ich, alleine deshalb schon, ich sag mal, ja, sehr unsicher geworden.
Ja, unsicher, weil es wirklich sehr schnell ging. Es ging aber nicht irgendwie anders als bei jedem anderen Impfstoff, sondern es ging nur besser verschachtelt ineinander. Alle Prüfverfahren sind durchgezogen worden. Der eigentliche aber Startschuss war, dass die Form des mRNA-Impfstoffes als neue, eigentlich als Krebstherapie oder als Krebsimpfung geplant war. Das heißt, der Zug stand beladungsbereit zur Verfügung. Aber die Beladung wurde kurzfristig geändert und dazu war ja immer notwendig, erstmal einen neuen Impfstoff zu schaffen, den man dann darauf aufbringen kann. Das war dieser mRNA-Impfstoff. Das heißt, der Zug zum Transport in die Zelle war da. Die Frage war, was wollen wir jetzt transportieren? Und da war halt der Impfstoff jetzt aufgrund der Pandemie eben sehr, sehr wichtig.
Das heißt, wir hatten einen Zug, aber die Mitfahrenden oder das, was wir dabei sehen auf der Fahrt, das musste nur noch quasi angepasst werden.
Ja, aber musste nur noch angepasst werden, war ja auch eine Riesenaufgabe, einen nicht vorhandenen Impfstoff bis dahin neu zu entwickeln. Und wir haben ja auch gesehen, dass nicht alle erfolgreich waren in diesen Sachen. Insofern haben wir halt mit dem mRNA den ersten zugelassenen Impfstoff, mit dem wir dann arbeiten konnten.
Und das ist aber nicht etwas, und das war ja früher, also ich habe das in den ersten Phasen, auf einmal war man ja, bekam man einen Chip gespritzt, dann war ja, also wir haben ja so viel Schwachsinn gehört zu diesem ganzen Thema. Ich hatte das Gefühl, jeder wollte irgendwie etwas sagen, sei es etwas Positives oder sei es etwas Negatives. Alle haben versucht, der Erste zu sein.
Das ist sicher richtig, die Empfindung. Und leider war es auch so, dass die negativen Botschaften viel, viel besser gehört worden sind als die positiven des Erfolges. Das ist auch scheint immer noch so. Man kriegt mehr Aufmerksamkeit, wenn man was bezweifelt, hohe Zahlen sieht oder sonst irgendwas, als wenn man sagt, das kriegen wir schon hin, wir sind auf dem besten Weg dazu. Und genau das finde ich auch sehr kritisch und hat mich auch viele graue Haare in der Impfhalle gekostet, das zu kommunizieren, dass es eben nicht stimmt, was mit den Chips oder ähnlichen Sachen provoziert wurde, um halt die Impfung an sich in Misskredit zu bringen. Und es war oder ist die einzige Form, die wir kennen, die wirklich hilft.
Was ich übrigens besonders cool fand, war, als ich bei meiner Erstimpfung war, kam ich in diese Halle hinein und traf an diesem Empfangscounter auf einen DJ, der im Berghain auflegt. Das war für mich eins der schönsten Momente, wo ich gedacht habe, wow, hier passiert richtig was.
Naja, ich bin ja gewohnt, lange Zeit schon zu impfen in der Praxis, aber das Lustigste und auch stimmungsmäßig Aufhellendste war dieses gemischtes Personal in den Impfhallen, ja, wo wir Ärzte ja die Einzelnen waren, die auch impfen Erfahrungen hatten und nicht mal das bei allen Ärzten. Also insofern, ja, wir haben was völlig Neues gemacht und wir haben die Zusammenarbeit zwischen vielen Berufsgruppen, die überhaupt nichts mit Medizin zu tun haben, in den Impfhallen dazu gebracht, ein gemeinsames Team mit sehr vielen Impfungen auf die Beine zu stellen und Spaß dabei zu haben. Das war eigentlich das Lustige.
Das stimmt, Spaß dabei. Wir hatten auch in der Schlange Menschen, die einem irgendwie mit lustigen Sprüchen irgendwie, das war, die haben richtig Angst genommen. Also das war für mich die beste Kommunikation überhaupt eigentlich zu dieser ganzen Impfaktion, dort zu stehen und mit haufenweise extrem fröhlichen, gut gelaunten Menschen. Ich frage mich immer, wie diese Impfzentren diese Fröhlichkeit bei diesem Personal unter diesen schwierigen Bedingungen hinbekommen haben. Das war für mich nach der Katastrophe des Coronavirus eigentlich das große Wunder, dass wir hier auf einmal Menschen haben, die so positiv damit umgehen.
Ja, das Wesentliche war, glaube ich, die Kommunikation, die bei uns ja teilweise mit 3 Briefings pro Tag stattfand, um sich an den Situationen anzupassen. Ja, und wo die Ärzte ja nur eine ganz kleine Rolle spielten dabei. Und die ganze Sache, wie fahre ich einen Rollstuhl, wie kriege ich die Leute trocken in die Halle oder sonst was, viel wichtiger waren. Und dass das eben jeden Tag neu kommuniziert wurde und sich angepasst wurde auf die verschiedenen Herausforderungen. Das war eben das, was es richtig toll gemacht hat, da zu arbeiten.
Ja, das wünschte ich mir ja, dass das nicht nur dort der Fall gewesen wäre, sondern in der gesamten Öffentlichkeit. Aber unabhängig davon, das nächste große Wunder für mich in dieser Pandemie war, dass wir auf einmal einen europäischen Impfausweis haben, von dem vorher nie jemand geredet hat.
Und den auch noch digital.
Und den auch noch digital in einer funktionierenden Art und Weise in Apps integriert. Ich meine, es wurde ja auch darüber viel, warum dauert das so lange und so weiter. Also es wurde ja alles zerrissen. Und diese komische Corona-App wurde zerrissen. Es wurde ja quasi alles niedergemacht. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass auf europaweiter Ebene, und ich erinnere mich, ich war, wann war das, 2021 im Juni oder Mai, bin ich mit diesem digitalen Impfzertifikat schon gereist.
Ja. Und das von einer Apotheke, die bei Ihnen ganz regional war. Also wir haben es wirklich geschafft, dieses Ziel wirklich sinnvoll, sehr schnell zu erreichen, was wir gar nicht vor der Pandemie hatten und eigentlich ja auch gar nicht vor Entstehen des Impfstoffes. Also das ist ja nicht nur die ganze Pandemiezeit, sondern eigentlich haben wir das Problem ja erst seit 2020 oder genau gesagt 2021, als die ersten Impfungen kamen. Und dann tatsächlich in der Impffalle Ersatzzettel da waren, weil nicht mal genug Impfpässe überhaupt vorlagen, um es einzutragen, was ja heute der Standard ist. Und dann eben auch noch gesehen wurde, dass der europäische Impfausweis ja wegen der Grenzüberschreitungen innerhalb von Europa ganz wichtig ist und maschinenlesbar sein muss, auch um den Abstand zwischen den Leuten zu halten. Ja, das sind alles Ziele oder Wünsche, die vorher gar nicht bestanden. Ja, man hat sich nie darüber Gedanken gemacht, ob das mal sinnvoll sein wird, sondern durch die Pandemie und den Druck sehr sinnvoll dann auch entwickelt.
Sind wir jetzt also in Europa für die nächste Pandemie besser gerüstet?
Also ich wollte nicht erleben, dass ich nochmal eine Pandemie machen muss, weil die letzte ist ja schon ein paar Jahre her. Insofern, wir sind, glaube ich, als Teamworker in Europa besser gerüstet. Und das brauchen wir unbedingt, auch wenn es um die Steckdosen geht oder sonst irgendwas. Aber diese Aktion hat Europa meiner Meinung nach sehr viel weitergebracht. Ja, und unsere Sprachbarriere, die wir sicher haben, es war ja auch eine Regionalbarriere in der Pandemiezeit, die halt zwischen den Bundesländern bestand, damit besser umzugehen und zusammen an einem Ziel zu arbeiten und deswegen zu kommunizieren, dass man das gemeinsame Ziel erreichen kann. Das ist, glaube ich, in der Pandemie entstanden.
Das heißt, Europa ist stärker geworden durch die Pandemie, obwohl wir sie eigentlich uns am liebsten alle weggewünscht hätten.
Also wünschen war jetzt nicht, sondern man musste mit Realitäten leben und die Realität hat uns dazu gebracht, damit richtig umzugehen. Ob das noch schneller gehen kann oder so, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Das war das schnellste Mal, dass wir in der Pandemie gehandelt haben bisher. Insofern, ich würde es nicht gerne kritisieren und ich finde den Erfolg toll.
Was würden wir nächstes Mal noch besser machen, wenn wir eine solche Situation erleben müssten?
Naja, für solche Probleme, ich arbeite selber im Katastrophenschutz, gibt es normalerweise Taskforce und die Taskforce für die nächste Pandemie oder medizinische Lage oder sonst irgendwas jetzt schon zu bestimmen und zu gründen und zu sagen, wer muss da welche Funktion haben und da sind sicherlich viele Techniker dabei, weniger Ärzte. Das ist eine vielleicht Planung, die daraus entsteht, dass man sagt, ja, wir sind nächstes Mal besser vorbereitet in Europa auf eine medizinische Notfalllage, die ganz Europa betrifft.
Hilft Europa bei der Bekämpfung von Pandemien?
Naja, sicher, je größer, desto schöner. Ja, also das wäre eigentlich eine Aufgabe eine Aufgabe der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Insofern ist Europa schon mal ein wichtiger Teil und vor allen Dingen die Kleinteiligkeit im Verhältnis zu den USA oder sonst was oder Russland in den Ländern ist einfach notwendig, eine gemeinsame Sprache zu finden, um die Kommunikation einzurichten.
Wunderbar, lieber Herr Dr. Felling, ich freue mich darauf oder darüber, dass ich in Europa sein darf und es zumindest hier eine, wie ich nach unserem Gespräch finde, sehr viel besser strukturierte Bekämpfung der Pandemie gab, als man das in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Ich wünschte mir, wir würden öfter in dieser Form kommunizieren und das auch mit dieser, Sie haben so eine schöne Lässigkeit, wenn Sie das erzählen. Und ich glaube, das fehlte manchmal in der gesamten Kommunikation da draußen, weniger auf die große Pauke hauen, als lässig und entspannt, aber faktengerecht mit dem Thema umzugehen. Vielen Dank.
Bitteschön, gerne.
Wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet, bevor wir uns verabschieden. Das heißt, wir haben uns ein paar Gesetze herausgesucht, die es in Europa oder in Ländern gibt. Und uns würde mal interessieren, welche Einschätzung Sie davon haben, was es ist. Ist es eine europaweite Gesetzgebung oder ist es eine landesweite Gesetzgebung?
Schwierige Fragen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Quizshow ist.
Doch, doch. Wir haben aber keine Fragen zur Pandemie ganz bewusst genommen, sondern nur zu Europa, weil das ist doch ein wenig heikel. Damit möchte ich kein Quiz machen mit Pandemien, glaube ich. Also, Hauptverkehrsstraßen, Eisenbahnstrecken, Großflughäfen, Industrieanlagen und Häfen. Ballungsräume werden immer lauter und trotzdem müssen Anwohnerinnen durch Lärmschutzmauern, Verkehrsplanung und Raumordnung vor der Beeinträchtigung geschützt werden. Ist das eine EU-Verordnung oder ist das eine Verordnung, die man sich auf Landesebene überlegt hat?
Landesebene.
Es ist tatsächlich eine EU-Gesundheits- und Umweltschutzverordnung und zwar vom 18. Juli 2002 bereits. Das wusste ich auch nicht, aber da trat die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm in Kraft. Das ist etwas, was ich faszinierend finde, dass man sich um solche Themen in solch einer Detailtiefe kümmert. Aber ich finde es genauso faszinierend, dass wir das ja nun in der Pandemie offensichtlich auch so schnell europaweit geregelt haben. Ja, da muss ich wirklich sagen, da bin ich auch, ich erwähnte es vorhin schon mal, aber wirklich froh, dass wir hier in Europa leben und miteinander arbeiten können. Zweite Frage. Das wäre, studieren an der Sorbonne, der Pompeu Fabra oder in Bologna. Der Zugang zu europäischen Hochschulen muss jedem Menschen oder jeder europäischen Studierenden offenstehen. Ist das eine EU- oder eine landesweite Verordnung?
Dann hoffe ich, dass es eine EU-weite ist, weil sonst müssen ja jedes Land das einzeln machen.
Richtig, das wäre natürlich so wie jetzt nach dem Brexit, nicht? Wenn wir jetzt alle mit allen verhandeln würden. Das ist übrigens etwas, was ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann. Aber gut, vielleicht gibt es da Fachleute, die haben da mehr Verständnis für. Tatsächlich geht es hier um die EU und die Freizügigkeit. Und zwar bereits am 7. Juli 2005 hat der Europäische Gerichtshof über eine Klage der Europäischen Kommission gegen den Mitgliedstaat Österreich entschieden. Es ging in dem Rechtsstreit um die Vereinbarkeit einer österreichischen Regelung über den Zugang zu Universitäten mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere der Grundfreiheit, der Freizügigkeit der Studierenden. Und hier hat man dann also auch eine Regelung gefunden, die gegen eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen von Staatszugehörigkeiten spricht und dass wir alle in Europa überall studieren dürfen. Und hierzu brauchte es dann offensichtlich auch eine kleine Krise, wenn auch zum Glück nur eine gesetzliche. Aber ich bin auch hier froh, dass wir diese Freizügigkeit haben und ich hoffe, dass wir nach dem wundervollen Gespräch mit Ihnen auch zukünftig wieder Freizügigkeit in Europa haben werden, auch in Bezug auf unser Alltagsleben. Und wir hoffen, dass wir nie wieder eine Pandemie in unserem Leben erleben müssen. Erst wieder in 100 Jahren dann vielleicht. Mal gucken, was uns da alles noch so ins Haus kommt.
Ja, also an der Pandemie-Vorhersage beteilige ich mich gerne nicht, aber ich teile Ihre Wünsche gerne.
Das finde ich auch völlig korrekt so, weil alles andere hätte ich Ihnen auch nicht abgenommen. Vielen Dank, Herr Dr. Felling, für das wundervolle Interview und die positiven Aussichten auf unser Leben in Europa.
Ja, gerne, habe ich gerne gemacht.
Hör mal, Europa. Als Leiterin des Labors für soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin erforscht Professorin Dr. Tanja Singer mit dem COV-Social-Projekt, wie sich soziale Kohäsion, also der Zusammenhalt und mentale Gesundheit der Berliner Bevölkerung während der Corona-Krise von Lockdown zu Lockdown verändert hat und wie man durch kurzes Online-mentales Training pandemiebedingten Stress und Einsamkeit entgegenwirken kann. Sie ist Psychologin mit einem PhD und soziale Neurowissenschaftlerin und sie ist weltweit für ihre Forschung über Empathie und Mitgefühl und deren Trainierbarkeit bekannt. Sie liebt es, Brücken zwischen Feldern zu bauen, die sonst nur selten interagieren, wie zum Beispiel zwischen der Psychologie, den Neuro- und den Wirtschaftswissenschaften sowie der Kunst. Einen schönen guten Tag, liebe Frau Professorin Dr. Tanja Singer.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind und mit uns über diese wichtigen Themen wie Empathie, wie Miteinander und so weiter sprechen wollen. Wie hat sich denn unsere mentale Gesundheit in Zeiten des Lockdowns oder von Lockdown zu Lockdown verändert, liebe Frau Singer?
Ja, genau. Also ich spreche jetzt mal von dem COV-Social-Projekt, weil das sind Daten, die ich wirklich selbst analysiert und erhoben habe. Und da haben wir uns vor allem die Berliner und Berlinerinnen angeguckt in der Zeit 2020, 2021 und dann die Studie ging auch bis 2022. Und da haben wir über 8 Messzeitpunkte, über Fragebögen verschiedenste Variablen, also verschiedenste Fragebögen erfasst, wie die sich gefühlt haben, also Depressivität, Ängstlichkeit, Stress, aber auch sowas wie Resilienz, also sozusagen eine Anpassungsfähigkeit, wie geht man mit diesem Stress um, Optimismus, aber auch sowas wie das Miteinander, also ja, Variablen wie Vertrauen in die Staaten, Vertrauen in Europa, Vertrauen in die Kanzlerin, Vertrauen in die Nachbarn, aber auch sowas wie soziale Interaktion und die Qualität von sozialen Interaktionen. Also wir haben viele, viele Stunden Berlinerinnen befragt, mehrmals. Und was immer als, also was die mentale Gesundheit oder Vulnerabilität angeht, nennen wir das auch, psychologische Vulnerabilität, konnte man ganz eindeutig sehen, zum Beispiel Stress, Ängstlichkeit, Einsamkeit und Depressivität ging immer in einem Lockdown hoch, also im ersten Lockdown im März, im Vergleich zum Januar, wo die Pandemie noch überhaupt nicht in der Presse war, also noch gar nicht existierte quasi, ging also diese ganze Vulnerabilität hoch und die ging dann aber wieder runter. Im Juni, als die ganzen Menschen, also damals noch optimistisch, dachten, ach, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei mit der Pandemie, alle in Urlaub reisten, hat sich also die mentale Gesundheit wieder erholt. Und dann gingen wir ja im zweiten Lockdown.
Stimmt, ich erinnere mich auch noch dran. Damals die Zeit, das war so das, wo ich gedacht habe, ja, war es das jetzt schon? Dann war das ja gar nicht so schlimm.
Genau, da waren alle so relativ euphorisch und optimistisch. Das sieht man in Daten auch. Auch wenn dann die mentale Gesundheit ist nicht mehr ganz zum Ausgangslevel von Januar gegangen. Also es gab schon noch so eine Restvulnerabilität. Aber dann kam eben dieser ewige Lockdown. Sie erinnern sich vielleicht, also die Berliner erinnern sich sicher alle, weil das war Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April bis zum nächsten Jahr.
Das war Wahnsinn, ja.
Es hat nie geendet und hier in Berlin ist es im Winter auch immer sehr grau, kalt und düster. Und da sieht man dann, was wir später den Pandemie-Fatigue-Effekt oder Ermüdungseffekt genannt haben. Also die Depressivität, Ängstlichkeit und Vulnerabilität geht mit jedem Monat bergab. Also mit jedem Monat der Pandemie und zu Hause sitzen wird es schlimmer. Das heißt, wenn man dann die Berlinerinnen und Berliner vergleicht im März in Berlin 2022 im Vergleich zum ersten Lockdown, wo sie auch schon im Lockdown waren, im März 20, dann geht es denen ein Jahr danach viel schlechter nach diesem langen Lockdown als noch im ersten Lockdown.
Und hatte das den Grund, dass es wegen der Krankheit ist oder ist es die Kommunikation darum gewesen oder dieses nicht mit anderen Menschen in gewohnter Weise in Interaktion treten können? Haben Sie da auch eine Erkenntnis zu?
Also es gab kaum Kranke in unserem Sample, weil die da nicht mitgemacht hätten, wenn sie auf Intensivstationen lagen. Das heißt, es geht hier wirklich um mentale Gesundheit. Mhm. Also wie geht die Psyche damit um, wenn man eben sozial isoliert ist? Also der größte Faktor ist ganz sicher die soziale Isolation. Das sehen wir auch in diesen sozialen Kohäsionsmaßen, die wir erfasst haben. Also normalerweise, wenn so ein kollektiver Stressor kommt, wie so ein Hurricane oder also wie in Amerika die Hurricane oder ein Tsunami oder so. Dazu gibt es ja einige Forschung, so Katastrophenforschung. Da gibt es diesen Effekt, dass man beobachtet, dass wenn so ein Stressor auf einen zukommt, also auf eine ganze Bevölkerung, dass dann die Leute im Kontrast zu dem, was die Medien immer berichten, sich eigentlich mehr helfen. Also das nennt man Tend und Befriend. Also man rottet sich zusammen und hilft den Nachbarn, hilft, die Häuser wieder trocken zu kriegen und so weiter. Und das konnte ja bei diesem kollektiven Stressor und Schock nicht passieren, weil das, was das soziale Miteinander ging, war ja gerade durch die soziale Isolation zu Hause nicht mehr möglich. Also man konnte sich eben nicht so einfach auf die Straße bewegen und anderen helfen. Es musste erst über Online- und App-Dienste und so neu erfunden werden, die Art, wie man sich also quasi über Distanz helfen konnte. Und das sieht man in unseren Daten. Also normalerweise hätte man erwartet, dass soziale Kohäsion nach diesem ersten Stressor-Lockdown im März 20 hochgeht, aber das ging runter. Also unsere Daten zeigen ganz klar, dass der soziale Zusammenhalt erstmal zusammenbrach. Vor allem bei denen, die eigentlich sehr hoch in sozialer Kohäsion normalerweise sind, also die normalerweise eigentlich sehr soziale Menschen sind, die haben besonders gelitten, weil denen wurde ja quasi alles weggenommen, was normalerweise quasi Strategien sind, mit Stress umzugehen.
Gab es da auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die da zusammenkamen?
Also erstmal, wenn man auf Geschlechterunterschiede eingeht, gibt es ganz klare Unterschiede jetzt, wenn man sich mentale Gesundheit und psychologische Vulnerabilität anguckt. Da sind die Frauen mehr betroffen als die Männer.
Okay.
Also ängstlicher, depressiver, gestresster, auch vor allem in den Lockdowns. Und die jüngste Generation, also wir haben 18- bis 65-jährige Berlinerinnen befragt erstmal. Und die jüngste Generation, die 18- bis 25-Jährigen, haben am meisten unter den Lockdown gelitten. Also nicht die Älteren, die ein höheres Risiko hatten zu erkranken, sondern die Jüngsten. Das ist ja die sozialste Phase im Leben eines 18- bis 25-Jährigen.
Richtig, ja.
Genau.
Das heißt also, es liegt daran, dass die Menschen, die sich jetzt gerade entdecken wollen, die rausgehen wollen in die Gesellschaft, die das alles neu erkunden wollen, dann am meisten gelitten haben, weil sie das gerade in dieser Phase nicht konnten? Oder kamen noch andere Stressfaktoren dazu?
Also dazu muss man sagen, jetzt was diesen Jugendeffekt angeht, dass auch vor der Pandemie, und das zeigt sich auch bei uns in den Daten, die jüngste Generation sich subjektiv am einsamsten fühlt. Also auch schon vor der Pandemie gibt es diesen Effekt, das nennt man in Amerika jetzt heutzutage eine Loneliness Epidemics, also eine weitere Epidemie der Einsamkeit.
Okay.
Zum ersten Mal in der Geschichte, sagen wir mal, der Einsamkeitsforschung, die Jüngsten trifft mehr als die 80-Plus-Jährigen. Ne? Und man hat viel Vermutungen, dass das was mit sozialen Netzwerken und mit dem Internet zu tun hat, dass man also nur noch über Likes und virtuelle Realitäten miteinander kommuniziert und nicht mehr in Wirklichkeit mit echten Menschen.
Da hatte ich jetzt nämlich vermutet, dass gerade die jüngere Generation ja eigentlich besser mit sozialen Medien noch umgehen können müsste und sich deshalb dort schneller vernetzen kann, auch in einer solchen Phase. Aber das war jetzt offensichtlich nicht die Beobachtung.
Es kann, also das wissen wir nicht, es kann sein, dass die sich mehr vernetzt haben, aber ich glaube, die Grundhypothese, die dem zugrunde liegt, ist, dass das sich Vernetzen über soziale Medien nicht unbedingt weniger einsam macht. Das ist sozusagen die Hypothese, die in der Forschung kursiert, weil es auf authentische Begegnungen, auf authentische Miteinander, also wo man sich vulnerabel begegnet, das ist das, was Menschen verbindet und auch in Verbindung mit anderen bringt. Und einfach nur dieses I like und ich habe 2000 Followers ist nicht das, was Menschen eigentlich aus der Einsamkeit treibt, aus der subjektiven.
Ja, Einsamkeit hat ja auch immer etwas mit Empathie und verloren gegangene Empathie und Mitgefühl zu tun. Und da sagen Sie ja auch hier, dass das ein großer Fall war. Verloren gegangene Empathie und Mitgefühl, das klingt, finde ich, wirklich dramatisch. Was macht so etwas mit so einer Gesellschaft? Hat das langfristige Folgen? Kann man da Abschätzungen treffen?
Also da möchte ich Sie nur korrigieren. In Kopf Social haben wir nicht, also in der ersten Phase haben wir Empathie und Mitgefühl nicht gemessen. Das heißt, da kann ich nicht sagen, ob es verloren gegangen ist oder nicht.
Okay.
Sondern was wir gemessen haben, ist eben also mehr Stress, mehr Einsamkeit und so. Und in der zweiten Phase, darauf sprechen Sie wahrscheinlich an, haben wir versucht, den Berlinern und Berlinerinnen was zurückzugeben und etwas anzubieten, wie sie diesen erhöhten Stress und Einsamkeit wieder reduzieren können. Und da haben wir uns aus den früheren Studien, die ich gemacht habe, zum mentalen Training, zum Empathie- und Mitgefühlstraining, Übungen rausgesucht.
Ah, ja.
Und da war zum Beispiel eine Übung, so eine 12-Minuten-Partnerübung, wo wir dann also über eine App, das ist also virtuell, weil wir ja nicht wussten, ob wir nicht nochmal in einen Lockdown kommen und also damit ja uns nicht in Person treffen können, haben wir das alles online gemacht und haben aber Menschen in einen echten, vulnerablen Dialog gebracht. Also 12 Minuten musste der eine 5 Minuten empathisch dem anderen zuhören, ohne irgendwas zu sagen oder zu unterbrechen oder zu kommentieren. Und die andere Person hat sozusagen laut exploriert, was sie gestresst hat und wofür sie dankbar war. Also wir haben sowohl Akzeptanz von schwierigen Emotionen geübt, als auch sowas wie eine Resilienz über Dankbarkeit und positive Emotionen. Und dann nach 5 Minuten wird getauscht. Das heißt, der gesprochen hat, wird zum Zuhörer und umgekehrt. Und das führt, und da haben wir jetzt die ersten Ergebnisse, und das wissen wir von früheren Studien von mir, das führt zu mehr Verbundenheit. Also Menschen fühlen sich nach dieser Übung anderen Menschen näher, auch wenn sie die vorher gar nicht kannten. Ne? Also das waren ja Berliner, die über ein Einwohnermeldeamt von uns zufällig gezogen wurden für diese Studie und damit ja einfach so ganz repräsentativ für Berlin waren. Und die haben aber durch diese 12 Minuten mentalen Übungen jeden Tag sich eben wieder verbinden können mit sich selbst und mit anderen. Und dadurch trainiert man auch empathisches Zuhören und Mitgefühl und größere Akzeptanz und Resilienz. Das wird also durch diese mentalen Übungen trainiert und geübt.
Und hatte Ihre Untersuchung dann auch ergeben, dass die sich dann hinterher auch wieder besser fühlen, auch für sich selber, wenn sie dann wieder alleine sind? Oder gibt es da noch keine Aussagen
zu? Also wir gucken uns gerade die Daten an, daher sie sind noch nicht publiziert, daher kann ich öffentlich noch nicht so viel drüber sagen, aber es sieht sehr gut aus.
Das ist doch schon mal mehr, als ich dann jetzt verlangen kann. Das finde ich gut.
Genau.
Können wir denn mit solchen Strategien auf zukünftige Pandemien uns auch ein bisschen vorbereiten, sodass wir dann solche Sachen auch wissen und damit dann aktiv selber umgehen? Wäre das auch eine Lösung, damit umzugehen zukünftig?
Genau, also deswegen haben wir auch eben jetzt diese Forschung gemacht. Ne? Wenn sich rausstellt, dass so ein 10 Wochen kleines Online-Training mit nur 12 Minuten pro Tag wirklich signifikant Depressionen und Stress und Einsamkeit runterbringen kann und dann positive Ressourcen aufbauen kann, ne? Sowas wie Empathie und Mitgefühl und Resilienz, dann wäre das natürlich auf jeden Fall ein Ansatz, den wir also breitenwirksam, weil das ja skalierbar ist, wenn das online ist, sozusagen präventiv in die Bevölkerung geben können. Weil auch mal, wenn wir nicht in einer Pandemie sind, haben wir trotzdem ein riesen Einsamkeitsproblem und mentale Gesundheitskrise zurzeit, ne? Also ganz unabhängig von der Pandemie, die hat sie nur verstärkt, war diese Krise ja auch schon am Anrollen. Es wird zu wenig drüber gesprochen, aber die Daten sind ganz eindeutig. Und daher muss etwas getan werden. Und so viele Psychotherapeuten gibt es gar nicht, wie es Menschen gibt, die gerade leiden mental. Ja. Und daher sind diese Ansätze natürlich sehr wichtig zu erforschen, damit man eben auch präventiv und flächendeckend die mentale Gesundheit wieder heben kann und stützen und stärken kann.
Was kann jetzt so eine Region wie Europa aus Ihrer Studie lernen? Was müssen wir da jetzt machen oder was können wir machen, dass wir hier in Europa besser zusammenleben können?
Ja, das ist ein anderer Aspekt, der auch mit diesen Dyaden, ne, mit diesen 12 Minuten Partnerübungen zusammenhängt. Wir haben das explizit so gemacht, um auch so diese soziale Kohäsion und Toleranz auszubilden und zu üben, wechselt man jede Woche seinen Übungspartner. Das heißt, man könnte zum Beispiel, wenn man das dann digitalisiert und global anbietet als App und Online-Plattform, könnte man in Europa die soziale Kohäsion dadurch stärken, dass man zum Beispiel Belgier mit Franzosen paart, Franzosen mit Deutschen und so weiter. Das heißt, dass man über die Grenzen hinweg, auch Sprachgrenzen hinweg, Menschen in mehr Toleranz und weniger Polarisierung bringt, ne? Und das hat sich auch in der früheren Forschung gezeigt, diese Dyaden, die sind wie so sozialer Klebstoff. Also wenn man die in 10 Wochen gemacht hat, dann fühlt man sich insgesamt so mit der Welt verbundener und irgendwie wieder, also es steigt so eine Art Toleranz für den anderen, weil man merkt, ach, der leidet ja auch nur und hat auch nur Angst und ist auch nur ein Mensch und eben ohne, dass man verurteilt wird dafür oder negative Konsequenzen erwarten darf, ja.
Liebe Frau Professorin Dr. Tanja Singer, ich finde, wir sollten alle in Europa sofort damit anfangen.
Genau, also ich bin auch sozusagen eine Advisorin, wie heißt es, also eine Beraterin von mehreren Instituten und auch App-Plattformen, was diese Übungen angeht. Aber ich bin natürlich jetzt erstmal gespannt, die Forschungsergebnisse zu publizieren und auch wirklich besser zu verstehen, weil es für mich immer sehr wichtig als Forscherin ist, dass man eben wissenschaftsbasierte Befunde auch erst rausgibt. Ne? Also erst wenn man wirklich weiß, das klappt auch und das funktioniert und es hat wirklich die Effekte, die man erwartet hat, aber es sieht wirklich sehr gut aus.
Also liebes Europa, hör mal genau zu, mach das so, wie wir das gerade besprochen haben. Das scheint ein ganz großer Stein auf dem Weg in die richtige Richtung zu sein. Liebe Frau Professorin Dr. Tanja Singer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Input und für die vielen wertvollen Hinweise, weil somit kriegen wir Europa zu mehr Miteinander und zu mehr empathischem Miteinander. Und das finde ich gut.
Ja, das finde ich auch wichtig. Die Polarisierung derzeit ist so stark in den Köpfen aller Menschen, dass es wieder zu einem sich gegenseitig verstehen, Perspektivübernahme kommen muss. Und das kann nur so kommen, indem man es tut und indem man es übt. Ne?
Besser konnten Sie es nicht formulieren. Vielen lieben Dank. Liebe Frau Professorin Dr. Singer, es gibt ja in Europa verschiedenste Begriffe wie Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen und es gibt auch Beschlüsse. Und Beschlüsse sind für diejenigen verbindlich und unmittelbar anwendbar, an die sie gerichtet sind. Das kann ein EU-Land oder auch ein einzelnes Unternehmen sein. Welchen Beschluss würden Sie gerne, dass in Europa die meisten Staaten und Menschen umsetzen sollten.
Genau, dann müssten wir mal einen Beschluss formulieren, den wir dann der Kommission zugrunde legen, ob man nicht eine Art Pilot macht über Ländergrenzen Europas hinweg, junge mit alten Menschen, Menschen mit verschiedenen politischen Überzeugungen in solche 12-minütigen Dyaden zu stecken für 10 Wochen und deren Toleranz zu üben füreinander.
An diesem Beschluss wäre ich sehr gerne beteiligt. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Frau Dr. Singer.
Ja, danke Ihnen.
Die Zukunft Europas liegt in deinen Händen. Seit Mai 2021 läuft die Konferenz zur Zukunft Europas. Europaweit waren alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Wünsche, Forderungen und Ideen an Europa mitzuteilen, mit anderen zu diskutieren und zu kommentieren. Von politischen Prioritäten über institutionellen Fragen bis zu ganz konkreten Forderungen. Die 3 EU-Organe, Europäisches Parlament, Europäischer Rat und Europäische Kommission haben sich verpflichtet zuzuhören und alle Vorschläge auf Umsetzbarkeit zu prüfen. Europäerinnen und Europäer, unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung oder Einkommen, haben sich beteiligt. Die zentrale Plattform gibt es in 24 Sprachen. Von den Themen Klimawandel und Umwelt über Gesundheit, eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung, die EU in der Welt, Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, digitaler Wandel, Demokratie in Europa, Migration und Bildung, Kultur, Jugend und Sport, konnte zu allen Aspekten Stellung genommen werden. Jetzt informieren unter www.berlin.de/Zukunftskonferenz.